dass ich schon auch den Eindruck habe, dass gerade so diese mittelschweren Hämophilen so langsam auch so zu den neuen schweren vielleicht sich entwickeln oder werden.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sind hier in Visselhövede auf einer Veranstaltung der DHG, ein Mitgliederwochenende, was glaube ich nur einmal im Jahr stattfindet.
Ja, und glaube ich eine lange Zeit jetzt Pause hatte aufgrund der Corona-Zeit und diese Veranstaltung findet tatsächlich überregional statt. Das heißt, es ist nicht nur eine Veranstaltung, wo Patienten hier aus dieser Region kommen, sondern tatsächlich mittlerweile deutschlandweit und wir hatten ein buntes Potpourri. Ja, aus ganz Deutschland, muss man sagen. Und viele, viele Patienten mit unterschiedlichen Krankheiten, muss man sagen.
Ne? Ja, wir haben ja die Bewegungsanalyse angeboten und Patienten mit schwerer, mittelschwerer und auch milder Hämophilie gesehen. Und wie wir es halt schon häufiger beobachtet haben, dann doch hin und wieder mal den einen Patienten mit einer vermeintlich nicht schweren Hämophilie, aber dann doch die Gelenkveränderungen.
Ja, und man bekommt immer mehr den Eindruck, dass die nicht schweren Hämophilen, ich betone es jetzt richtig, schlechter am Ende herauskommen als die schweren, weil um die schweren kümmern wir uns wirklich, und das sollten wir auch, und das machen wir auch, wirklich ganz genau. Sie bekommen eine gute Prophylaxe, bekommen eine Physiotherapie und bis dato war es so gelaufen, dass die mittelschwere und die milden so gelaufen sind, dass da wenig passiert. Und wenn dann mal was passiert, dann wird es behandelt, aber so richtig wie unsere schweren Patienten werden sie nicht behandelt.
Nee, diese Patienten sind lange unterm Radar durchgeflogen, bis dann tatsächlich mal das Gelenk nachhaltig geschädigt ist. Ne? Und das ist ja dann oftmals zu spät. Und aus diesem Grund sind wir nicht alleine.
Genau, wir haben Alex. Alex, ich begrüße dich ganz herzlich und vielleicht erzählst du uns mal, das war ja eine ganz interessante Begegnung. Bei der Bewegungsanalyse, beim Ultraschall saßen wir uns gegenüber und vielleicht erzählst du mal, was du machst. Und ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank auch für die Einladung. Wie gesagt, das kam jetzt auch ganz spontan so, ob ich Lust habe, mitzumachen. Und ich bin also gerne bereit, da auch meine Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, ich bin Alex, ich bin 24 Jahre alt, habe eine mittelschwere Hämophilie, Restaktivität so 4-5%. Und komme gebürtig aus Augsburg, da wohne ich auch. Das heißt, ich hatte heute jetzt gestern eine relativ lange Anreise. Und ist jetzt auch meine erste Veranstaltung von der Deutschen Hämophiliegesellschaft tatsächlich gewesen. Und bin total überwältigt eigentlich von dem, auf der einen Seite dem Erfahrungsaustausch, den ich jetzt dieses Wochenende schon hatte mit anderen Betroffenen und dann eben auch durch das tolle medizinische Angebot, auch eben durch euch. Das ist wirklich sehr toll und hat mir echt auch schon sehr viel geholfen.
Aber du sagst, das ist jetzt deine erste Veranstaltung hier.
Genau.
Du bist aber schon vorher aktiv gewesen.
Ja, also ich... Also meine Mutter ist schon 10 Jahre lang Mitglied in der Deutschen Hämophiliegesellschaft und habe dann halt immer wieder die Hämophilieblätter gelesen, bekommen. Und ich selbst bin jetzt, glaube ich, erst seit diesem Jahr Mitglied und bin auch auf Social Media aktiv. Bin bei ActiveA mit dabei, ist auch eine Initiative, um einfach über die Hämophilie aufzuklären und auch direkt von Betroffenen auch dann Expertise zu bekommen. Und das erschließe ich gerade so ein bisschen für mich, macht mir aber wirklich sehr großen Spaß und habe da einfach ein Bestreben, über meine Krankheit einfach aufzuklären, weil so das, was ich auch mitbekomme in meinem Umfeld, kennen sehr wenige Leute eben diese Erkrankung, sagt ihnen eigentlich gar nichts und ich finde es einfach schon gut, da den Leuten in meiner Umgebung oder auch generell Leuten, die einfach interessiert sind an seltenen Erkrankungen, da einfach ein bisschen aufzuklären darüber.
Wenn du jetzt diese Veranstaltung siehst, dann war es ja so, wie Susanne gesagt hat, ne? Also wirklich ein großes Potpourri an Patienten, zum einen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, aber auch mit verschiedenen Schweregraden der Erkrankung. Wie ist denn so dein Eindruck?
Ja, also ich finde, als mittelschwerer Hämophile bin ich fast irgendwie so die Ausnahme gefühlt. Also sehr viele haben eben die schwere Hämophilie und ich bin da immer sehr bewegt über die Schicksale auch. Also ich habe auch sehr viel mit älteren Menschen gesprochen, die halt wirklich doppelt so alt sind wie ich und Wenn man da auch mitbekommt, wie die Therapie sich auch verändert hat in den vergangenen 10, 15 Jahren, ist es wirklich beeindruckend, dass ich tatsächlich, würde ich sagen, relativ wenig Probleme habe. Und Leute, die halt wirklich 30 Jahre älter als ich sind, wirklich schon mit schwerwiegenden Schmerzen und auch teilweise eben kaputten Gelenken zu tun haben. Genau, aber bei mir ist es auch so, dass leider mein linkes Sprunggelenk auch betroffen ist. Und da kommen wir eigentlich auch wieder so ein bisschen auf das Thema eingangs zu sprechen, dass ich schon auch den Eindruck habe, dass gerade so diese mittelschweren Hämophilen so langsam auch so zu den neuen Schweren vielleicht sich entwickeln oder werden. Weil bei mir persönlich war es wirklich so, dass die Krankheit festgestellt wurde in dem Krankenhaus, in dem ich geboren wurde. Das war mit einem Jahr, weil ich da auch einen Unfall hatte. Am Zahnfleisch bin ich da komisch irgendwo, habe ich mich gestoßen und es hat halt nicht aufgehört zu bluten. Und dann wurde die Krankheit festgestellt. War in meiner Familie auch so nicht vorher bekannt. Aber wir haben dann auch rausbekommen, dass irgendwie ein entfernter Cousin da auch einmal an Hämophilie auch schwer erkrankt war. Und dementsprechend haben die Ärzte zu mir oder zu meiner Mutter dann damals gesagt, ja, ich habe ja eh eine Restaktivität von 5%. Das heißt, Spontanblutungen sind ja eigentlich ausgeschlossen und ich kann eigentlich ein so relativ normales Leben führen. Und dementsprechend war ich dann auch nie in einem Hämophiliezentrum vorstellig und hatte da auch gar keine Anbindung, falls irgendwas passiert wäre.
Ja.
Und tatsächlich war es eben so, dass in der Kindheit und auch in meiner Jugend dann Gelenkeinblutungen entstanden sind im linken Sprunggelenk. Und da war für mich halt der erste Weg dann immer zum Kinderarzt. Und der hat sich aber halt leider über die Hämophilie halt nicht ausgekannt. Und dementsprechend wurden dann die Gelenkeinblutungen nie als solche erkannt und entsprechend auch nicht mit Faktor dann behandelt. Und das hat dann eben schon relativ früh dann dafür gesorgt, dass eben die Ablagerungen des Blutes dann den Knorpel angegriffen haben. Und
Das heißt, dem wurde nie ein Namen gegeben, sondern es waren einfach, ich sage jetzt mal, Beschwerden am Sprunggelenk.
Genau.
Und ohne, dass man dann irgendwie den Rückschluss auf die Hämophilie gezogen hat.
Ja, tatsächlich wurde da diese Connection nie gemacht. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich mir da eigentlich auch von meinem Kinderarzt vielleicht auch gewünscht hätte, dass er sich da ein bisschen vielleicht auch drüber informiert.
Da muss ich gleich den Kinderarzt in Schutz nehmen, denn wenn wir als Behandler, also ich beziehe mich da tatsächlich mit ein, wir hatten eine klare Grundsatzsituation gehabt, dass wir, als wir die schweren Hämophilen behandelt haben, haben wir sie so behandelt, als wenn sie dann wie leichte oder mittelschwere Hämophile sind. Das heißt, wir haben sie mit ihrem Faktor so aufsubstituiert, dass sie, wenn sie irgendwann wieder nochmal neu spritzen mussten, das heißt, wenn sie alle 3 Tage gespritzt haben, haben wir dafür gesorgt, dass sie gerade mal um die 1 oder 2% waren. Das heißt, sie kamen gerade mal wieder da raus. Was wir aber nicht bedacht haben, dass sie, sage ich jetzt einfach mal, einen Tag einen ganz hohen Spiegel hatten und doch verwöhnt gewesen sind. Und wir dann aus der Warte gesehen haben, gesagt, naja, aber so ein Mittelschwerer, der hat doch per se schon 4-5%, der kann ja glücklich sein. In dem Sinne, dann können auch die Gelenke glücklich sein, sodass es da in unserer Denke schlussendlich nicht weitergedacht worden ist. Das heißt, wir haben den Spitzenspiegel von dem schweren hämophilen Patienten gar nicht vor Augen gehabt. Das heißt, wir haben immer nur den Talspiegel vor Augen gehabt und haben dann immer gesagt, naja, wenn der Schwere doch mit 1% rauskommt, dann ist doch dann dem mittelschweren und leichten Hämophilen, da passiert ja nichts. Aber wir haben nie den Spitzenspiegel gesehen. Und das hat dazu geführt, dass eben wie jetzt der Mittelschwere unterm Radar gelandet ist. Das heißt, dem Kinderarzt kann ich es gar nicht mehr übel nehmen. Das heißt, wenn wir als klassische und wirklich hochspezialisierte Hämophiliebehandler es noch nie so wirklich richtig so gesehen haben, vielleicht ein paar haben es so gesehen, aber die meisten ja eigentlich nicht. Deswegen kann ich es dem Kinderarzt tatsächlich an der Stelle nicht verübeln, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Wann war es denn so weit, dass man diesen Schluss gezogen hat zwischen jetzt deinen Sprunggelenksbeschwerden und der Hämophilie?
Ja, das war mit 12 Jahren. Da hatte ich die letzte große Gelenkeinblutung in das Sprunggelenk. Und da war es dann wirklich so schlimm, dass wir oder meine Eltern dann einfach dachten, wir müssen uns irgendwie andere Hilfe holen. Haben da halt einfach tiefer gebohrt und sind dann, wie gesagt, auf das Hämophiliezentrum eben dann in Augsburg aufmerksam geworden. Und die haben uns dann ganz verwundert angeschaut. Ja, wir kennen sie ja gar nicht. Sie haben eine mittelschwere Hämophilie, aber waren noch nie irgendwie da bei uns. Und dann haben die mich natürlich dann sofort da dann akut mit Faktor dann behandelt. Habe dann auch, ja, ich glaube, bin dann 3 Wochen mit Krücken auch gegangen, weil es einfach das Gelenk halt ein bisschen entlastet werden sollte. Und von da an habe ich dann auch eine Prophylaxe bekommen.
Ja, also eine feste Prophylaxe.
Genau, also wir haben dann einen MRT eben von diesem Sprunggelenk gemacht und eben dann gesehen, dass da schon einfach Schädigungen da sind. Und dementsprechend wollte mich man dann halt prophylaktisch einstellen, um dann einfach das Risiko für erneute Einblutungen in dieses Zielgelenk dann irgendwie zu verhindern.
Aber da waren die schon weit, ne? Denn es gab auch sicherlich auch genügend andere Meinungen, die gesagt haben, wir behandeln nur die Blutung, aber trotzdem behandeln wir keinen mittelschweren Hämophilen. Und da muss man dem ein ganz großes Lob an die Augsburger tatsächlich mal aussprechen an der Stelle, muss man sagen, ne?
Jetzt warst du 12, damals hat man schon Veränderungen in dem Gelenk gesehen, ich sage jetzt mal auf dem Weg zu einem Verschleiß. Das hat dich aber nicht davon abgehalten, Sport zu machen.
Ja, also tatsächlich war ich zu der Zeit sehr unsportlich.
Ja.
Und es hieß dann bei mir auch immer, ja, ich darf auch nicht mehr im Schulsport teilnehmen. Und das hat natürlich dann schon auch bei mir dann dazu geführt, so ein bisschen zu denken, okay, ich soll das mit dem Sport mal lassen. Bewegung scheint ja für mein Gelenk nicht ganz so gut zu sein. Und dann, ja, wie das im Leben so ist, spontan, war ich dann im Abschlussjahrgang und dann hieß es, ja, Tanzkurs. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das schadet ja eigentlich nicht, mal einen Tanzkurs zu machen. Ist ja toll, wenn man in unserer Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen tanzen kann, auf Bällen oder so. Und das hat mich dann wirklich so angefixt, muss ich wirklich sagen. Also von da an war irgendwie für mich klar, ich möchte es irgendwie stärker verfolgen. Und habe dann halt mehrere Tanzkurse gemacht und gemerkt, dass mir das auch wirklich von der Sportart an sich auch Spaß macht und habe dann eben überlegt, ob ich das auch dann in Richtung Leistungssport mich da entwickeln möchte und habe dann natürlich schon auch Vorbehalte gehabt, gerade eben mit meinem Gelenk, muss aber wirklich sagen, dass diese Entscheidung dann, diesen Leistungssport auszuprobieren und den mache ich jetzt heute auch immer noch, mir wirklich geholfen hat, die Schmerzen auch weniger werden zu lassen. Also ich konnte früher eine Stunde durch die Stadt gehen und danach hat das Gelenk einfach wirklich wehgetan. Und mit dem Tanzen, mit dieser Bewegung und auch der Muskulatur, die sich wahrscheinlich dann um das Gelenk auch aufgebaut hat und es besser stabilisieren, merke ich jetzt tatsächlich relativ wenige Schmerzen. Ja, also es gibt natürlich mal immer ein bisschen schlechte Tage, so einmal im Monat, wo das Gelenk sich dann auch mal meldet. Aber ich muss wirklich sagen, dass der Sport und die Bewegung einfach sehr gut für dieses Gelenk.
Da kommen wir wieder auf das zurück, Björn, was du immer sagst. Bewegung findet auch im Kopf statt.
Ja.
Und wer weiß, was alles ausgeschüttet wird mit der Bewegung und auch mit dem Glücksgefühl. Das heißt, was passiert alles? Ich meine, das ist ja schon eine sehr ausgeprägte Bewegungsart, die, das können wir ja nicht abstreiten, auf die Sprunggelenke geht. Das können wir ja nicht abstreiten an der Stelle. Mhm. Und trotzdem hat er ein besseres Gefühl, weniger Schmerzen. Das heißt, was machen wir alles? Das heißt, wir müssten letzten Endes Patienten, die sich trotzdem schlecht bewegen können, ihnen anraten, viel Bewegung zu haben. Spaß an der Bewegung ist ja immer eins deiner schönen Sätze, die du immer wieder sagst. Ne? Spaß und wer weiß, genau, was alles passiert im Kopf.
Genau, das ist das eine. Und dann ist das Tanzen ja kein unkoordiniertes Tanzen, sondern es findet ja wirklich auf einem sehr hohen Niveau statt. Das heißt, du hast ein gutes Training der Muskulatur, ein gutes Training der Koordination, der Propriozeption. Das heißt, dein Körper weiß jederzeit, wie das Gelenk wo steht. Und das Gelenk braucht die Bewegung für die Ernährung. Damit der Knorpel, der noch da ist, ernährt wird, braucht das Gelenk einfach eine gute Bewegung. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum du da eine Verbesserung spürst. Und wir hatten ja darüber gesprochen. Und du bist so ein bisschen am Überlegen, in welche Richtung geht es? Machst du das weiter? Oder hältst du davon jetzt eher Abstand wegen deines Gelenkes? Und kannst ja vielleicht mal mitteilen, wie deine Entscheidung ist oder
ja, also
was du jetzt in Zukunft machen möchtest.
Ja, also ich habe dir jetzt noch nicht so zu 100% gefällt. Es ist für mich immer so ein bisschen eine Gratwanderung, weil, also auf der einen Seite macht mir das natürlich schon sehr großen Spaß, das Tanzen, und ich gehe da auch voll drin auf. Aber auf der anderen Seite merke ich natürlich schon auch, wenn man wirklich jetzt viermal in der Woche richtig hart trainiert und am Wochenende noch irgendwo ein Turnier hat, dass das natürlich schon auch für das Gelenk einfach eine große Belastung ist.
Ja.
Und ja, ich denke, das muss ich mir einfach für die Zukunft schon auch vornehmen, das nicht zu übertreiben. Mhm. Also da, glaube ich, muss ich wirklich an mein eigenes Körpergefühl so ein bisschen auch appellieren und gucken, dass ich da meinen Weg finde, um das Tanzen weiterhin natürlich zu machen, weil das mir auf der einen Seite Spaß macht und ich halt trotzdem auch das Gefühl habe, dass eben diese Bewegungen auch gut sind für das Gelenk und es gut in Bewegung halten, die Muskulatur einfach sehr gut dadurch auch aufgebaut werden kann und erhalten werden kann. Und auf der anderen Seite muss man halt schon schauen, dass die Belastung halt nicht so hoch wird und dass man sich halt dann doch auch, wenn das mal ein anstrengendes Wochenende war, dann mal eine Pause auch gönnt. Das wäre jetzt vielleicht so meine Herangehensweise.
Ja, sehr differenziert und sehr gut. Und letztendlich ist es immer eine individuelle Entscheidung, ja, was jemand seinem Körper, seinem Gelenk zumuten möchte, unter Abwägung aller Vor- und Nachteile. Und ich denke, wenn sich jemand tatsächlich dafür entscheidet, ist es wichtig, dass dort eine vernünftige Unterstützung auch da ist. Und dazu gehört unter anderem auch die Ultraschalluntersuchung, die wir heute im Rahmen dieser Bewegungsanalyse gemacht haben. In das Gelenk reinschauen, schauen bei der Bewegungsanalyse, wo sind vielleicht Defizite, wie kann man dem entgegenwirken?
Und vielleicht auch nochmal, vielleicht von deiner Seite nochmal eine Empfehlung nochmal zu hören. Wie sollen wir mit Patienten, die eine milde und mittelschwere Hämophilie haben, umgehen? Ich meine, wir wollen sie nicht krank machen, das ist ja auch nicht unsere Intention. Aber was würdest du uns mitgeben wollen, wie wir mit dieser Patientengruppe umgehen? Ich meine, letztendlich haben sie nichts, würdest du ihnen raten, retrograd jetzt für dich, hättest du gerne es gehabt, einmal im Jahr, zweimal im Jahr zu solchen Untersuchungen zu kommen, oder wie hätte man das besser angehen können? Nicht, dass man jetzt etwas hätte reparieren können, aber was würdest du für die Zukunft für diese Patienten empfehlen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sie auf dem Radar hat, also sie sollten schon im Hämophiliezentrum bekannt sein, weil damit halt genau das, was ich halt hatte oder was ich halt erfahren habe jetzt in meiner Kindheit und Jugend, dass das halt nicht passiert. Dass Patienten dann irgendwo die Krankheit nicht so wirklich annehmen, sich nicht auskennen und auch an Ärzte vielleicht geraten, die nicht so viel Ahnung mit der Hämophilie haben. Da kann man ja auch, wie gesagt, auch keinem was vorwerfen. Es ist ja auch wirklich eine seltene Erkrankung. Aber da wirklich einen kompetenten Ansprechpartner zu haben mit dem Hämophiliezentrum, wäre auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, den ich machen würde. Und dann fände ich es schon auch nicht schlecht, wenn man da einfach auch regelmäßig einfach vorstellig wird. Einmal im Jahr da auch eine Routineuntersuchung einfach durchgeführt wird. Und im Endeffekt ist es dann, glaube ich, auch immer ein bisschen eine individuelle auch Entscheidung, wie man mit milden und mittelschweren Hämophilen dann auch umgeht. Weil ich glaube mal, der mittelschwere Hämophile, der dann doch auch irgendwie dazu neigt, sehr viel Sport zu machen, der vielleicht auch Extremsport macht, der könnte vielleicht doch angewiesen sein, sich vielleicht prophylaktisch einzustellen oder vielleicht auch on-demand Medikamente einfach zu Hause zu haben, falls irgendwas passiert.
Ja, das ist ja mittlerweile auch das Fazit, was wir uns alle vorgenommen haben, dass wir milde und mittelschwere Hämophile mindestens einmal im Jahr tatsächlich sehen. Wir sehen sie tatsächlich bei uns im Zentrum tatsächlich auch etwas häufiger, weil wir die Gelenke doch mehr im Fokus haben. Aber ich denke, wenn die Patienten weit verstreut leben, einmal im Jahr sich in einem Hämophiliezentrum vorzustellen, die Gelenke, dass wir die Gelenke untersuchen, sie auch nochmal aufklären und auch nochmal mit ihnen ins Gespräch kommen, ihren Körper tatsächlich auch wahrzunehmen und auch zu spüren. Das heißt, nicht nur über Dinge hinwegzugehen, dass sie sagen, ach Mensch, da hatte ich mal eine Zerrung oder ach, da hatte ich vielleicht mal ein bisschen Muskelkater. All diese Dinge doch mal aus einer anderen Sicht und doch nochmal differenzierter zu sehen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Aufgabe, die wir uns vornehmen müssen und die wir auch an die Patienten weitergeben müssen.
Ich denke auch, ne, dass da einfach mehr Awareness ist, dass die Patienten, aber auch die Ärzte mehr reinhören, um eben frühzeitig Veränderungen zu erkennen und dann dementsprechend entgegenzusteuern.
Das denke ich auch.
Alex, vielen Dank.
Gerne.
Was nimmst du von diesem Wochenende mit nach Hause? Du hast ja wieder 8 Stunden. morgen Zeit, darüber genau. nachzudenken.
Ja, genau. Ja. Ich habe auch sehr viel Infomaterial mitgenommen, das werde ich dann alles im Zug versuchen, ein bisschen durchzuschauen. Ja, total viel. Also, ich glaube, ich kann da abschließend noch gar kein so Resümee ziehen, weil das auch ein bisschen erstmal sacken muss. Ja? Also gerade der Tag war jetzt heute schon auch sehr ereignisreich. Aber was mir halt schon immer auch sehr viel Kraft und Mut gibt, ist tatsächlich auch wirklich der Austausch mit anderen Betroffenen. Weil man dann, ja.
Ich bin gespannt, was du die nächsten Tage posten wirst auf deinem Instagram-Account, muss ich dir sagen.
Auf jeden Fall viel von der Bewegungsanalyse. Da haben wir schon Videos gemacht und so. Genau, müssen wir mal gucken. Okay. Nee, aber also wirklich, die Gespräche mit den Betroffenen, die sind so wertvoll, weil man einfach damit dann nicht alleine ist, weil dann einfach jeder mal irgendwie sein Gelenk hat, was nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und das ist ja halt komplett normal und das versteht halt auch einfach jeder. Und das ist einfach schön, weil man sich mal nicht erklären braucht und einfach das angenommen wird, was man für Wehwehchen hat.
Ich glaube, das können wir so stehen lassen.
Das denke ich auch.
Alex, vielen Dank.
Vielen Dank auch an euch.
Ich danke dir, Alex.
Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Biotests und HRC, Hematology Research Center. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.